redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zur Wissenschaft, in der sich Florian Freistetter und Holger Klein zusammensetzen und über Wissenschaft plaudern, ohne wirklich wissenschaftlichen Anspruch zu haben, mit Florian Freistetter
und Holger Klein.
Guten Tag. Was hast du mitgebracht? Ich habe Bananen dabei.
Ich habe die wichtigste Person der Welt.
Donald Duck?
Nein, ich glaube, der kam in dem Ranking nicht drin vor.
Ja, dann ist das Ranking kaputt.
Ja, es ist die wichtigste Person, die bedeutendste Person auf Wikipedia.
Donald Duck?
Mit einem, nein, nicht Donald Duck. Das haben irgendwie Forscher von aus Frankreich haben so einen Algorithmus gebastelt, der probiert hat herauszufinden, wie man aus den Verlinkungen auf Wikipedia herausfindet, wer die wichtigste, bedeutendste Person aller Zeiten ist.
Das öffnet jetzt Tür und Tor für Search Engine Optimizing Typen, die das dann hochjazzen, damit ihr Chef gut dasteht, oder?
Ja, aber rat mal, wer gewonnen hat. Das ist quasi der ultimative SEO.
Der ultimative Stephen Hawking?
Ja, nein.
Nicht. Bill Gates?
Nein.
Auch nicht? Steve Jobs?
Nein.
Donald Duck?
Soll ich das sagen?
Bitte.
Es war Carl von Linné.
Carl von Linné?
Sagt ihr da was?
Das ist so ein Landschaftsarchitekt.
Nein, das ist ein Naturforscher, Zoologe, Botaniker.
Wie komme ich denn jetzt auf einen Landschaftsarchitekten? Das war Linné.
Der hat irgendwie, hat im 18. Jahrhundert gelebt und der hat die Nomenklatur eingeführt. Also die ganzen, immer wenn du irgendwie heißt, irgendwelche Pflanze, die halt irgendwie Urtica, Dioica ist die Brennnessel zum Beispiel oder sonst irgendwas, Homo sapiens, also diese zweigliedrigen lateinischen Namen, die stammen von Linné. Und jedes Mal, wenn irgendwo in der Wikipedia irgendwo so ein Viecher, eine Pflanze erwähnt wird, ist da ein Link drauf auf Carl von Linné und dessen Klassifikation.
Ach,
das heißt,
ja,
der hat das System optimal quasi, das System Enzyklopädie optimal
gehackt.
Optimiert mit seiner Klassifikation. Also der ist halt auf Platz 1 und danach kommt Jesus. Danach glaube ich Aristoteles, Napoleon und Hitler.
Hitler? Ach Gott, ey, dass das Frettchen sich überall reinmogeln muss immer, das nervt doch auch.
Naja. Also sie haben verschiedene Algorithmen gehabt. Es gibt irgendwie einen anderen Algorithmus, da kam dann irgendwie auch noch Shakespeare mit drin oder sowas und Michael Jackson und Madonna. Also ein anderer Algorithmus hat Hitler vor Jackson und Madonna.
Schön.
Ja. Also es ist im Prinzip, ja, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Sinn hat, das Ganze. Es ist halt irgendwie
Proof of Concept für irgendwelche Algorithmen.
Vielleicht. Halt, ne? Oder halt irgendwie ein bisschen, das war so ein bisschen popkulturelle Studie, die den Status Quo abbildet, was halt irgendwo bei Wikipedia oder was halt in dem Lexikon, das angeblich alles beinhalten soll, halt irgendwie dann anscheinend doch irgendwie manche Dinge, irgendwie Hitler, Jackson, Madonna, was halt irgendwie anscheinend doch wichtiger ist als anderes oder so, keine Ahnung.
Ich habe den jetzt übrigens verwechselt mit Peter Josef Linné, der war nämlich tatsächlich Landschaftsarchitekt.
Von dem habe ich noch nie was gehört.
Der hat irgendwie im 18., Anfang 19. Jahrhunderts hier so Potsdamer Parks und Gärten und all so ein Zeugs hat der gebaut. Was denn? Ich müsste jetzt mal, warte mal. Blablabla, bla, 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 Pfaueninsel, Weltkulturerbe, der hat hier in Preußen sehr viel Zeugs gebaut, also so hauptsächlich Gärten und sowas.
Also dadurch, Linné war Schwede.
Was? Linné war Schwede, Linné war Preuße, natürlich. Okay. In Bonn geboren, in Potsdam gestorben, lese ich hier gerade. Ich versuche gerade, die Suche nach der Überleitung, wo sich dann hinterher wieder alle beschweren, dass wir ständig so Überleitungen machen, die sollen nicht mehr. Na egal. Du fährst nicht Auto, ne?
Nein, selten. Also ich habe keins und ich habe auch selten Gelegenheit, dass ich irgendwo mal irgendwo mitfahre.
Es gibt jetzt eine sehr schöne Arbeit und zwar von, habe ich gelöscht, Trottel. Warte mal, bin ich denn doof? Irgendeiner spanischen Universität war das. Ich habe tatsächlich in meinen Notizen die Universität gelöscht. Es tut mir sehr leid, liebe spanische Universität. Nennen wir sie Barcelona. Spanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn du mit dem Auto fährst, dein Fahrverhalten passend zum Schild ist, das du zuletzt gesehen hast. Sprich, hast du ein Schild gesehen, das negative Emotionen in dir hervorruft, also alles so unbewusst, nicht, das negative Emotionen in dir hervorruft, bist du hinterher weniger risikobereit, als wenn du ein Schild gesehen hast, das positive Emotionen in dir hervorruft. Ist das
Verkehrsschilder oder Werbung oder was?
Scheißegal.
Aha. Okay. Das ist also wenn ich jetzt mich an die Straße stelle mit dem Schild, irgendwie du Arschloch, dann
theoretisch sollte das dann irgendwie gehen. Also irgendein messbarer Effekt sollte dabei rumkommen. Wie groß der jetzt ist, kann ich nicht beurteilen. Die sind halt hingegangen, haben gesagt, hier, kommt mal alle ran, hier Studenten, haben die Studenten, also Störvariablen eliminieren, haben die Studenten in einen Fahrsimulator gesetzt und haben die einfach mal fahren lassen und haben so Experimente gemacht wie, die Ampel wird rot, gibst du noch Gas oder steigst du auf die Bremse? Solche Geschichten, ne? Also wie verhalten die sich in gefährlichen Situationen? Ja, und stellt sich raus, wenn du ein Schild gesehen hast, das einen negativen Stimulus hat bei dir, bist du weniger risikobereit, also deine Risikobereitschaft sinkt. Sie führen das darauf zurück, dass die Konsequenzen deines Handelns dir offensichtlicher sind, wenn du einen negativen Stimulus hattest vorher.
Das finde ich aber nicht so offensichtlich irgendwie. Warum
das ist klar? Das ist halt genau andersrum, als man es erwarten würde, ne?
Ich weiß ja, ich denke mal, warum soll generell, ob ich jetzt quasi positiv oder negativen Stimulus habe, warum soll das jetzt irgendwie beeinflussen, wie ich, ob ich die Konsequenzen meines Handelns sehen kann oder nicht? Das erschließt sich mir gerade nicht, aber.
Mir auch nicht, aber ja. Weiß ich nicht. Aber anscheinend ist es so. Also ich hätte halt, vor allen Dingen hätte ich gedacht, dass wenn du ein Bild siehst, das dich negativ stimuliert, also ein Schild siehst, das dich negativ stimuliert, dass du dann hinterher eher vorsichtiger fährst. Das hätte ich gedacht, weil du, ja, weiß du ich, in so einem so, Zustand der Angst dich schon befindest. Oder,
ja, oder du bist
nicht
so,
vorsichtiger,
so
sondern aufgekratzt.
Und genervt.
Ja, ja, genau. Ich hab's genau andersrum formuliert. Also ich hätte gedacht, du wärst viel aufgedrehter und würdest darum einfach viel eher aufs Gas latschen. So.
Okay, ja. Ja, aber ich denke mir, das stelle mir jetzt auch irgendwie schwer zu kontrollieren vor, weil da ist ja ständig irgendwas. Wenn vielleicht irgendwie ist der eine, regt sich irgendwie über Werbung auf, der andere findet irgendwie den Baum, der da draußen steht, ganz schrecklich, weil er irgendwie eine Baumphobie hat oder sonst irgendwas. Also da ist ja ständig irgendwo irgendwas da draußen, über das man sich aufregen kann, über das Autokennzeichen, weil der aus München kommt und der die Münchner nicht leiden kann.
Ja, aber du kannst schon irgendwas. Du bist schon in der Lage, über Bildgestaltung und Motivauswahl und sowas, bist du schon in der Lage, positive oder negative Gefühle auszulösen. Und das auch zuverlässig. Das funktioniert schon ganz gut. Also
ja, schon, aber das ist halt einfach, ich finde halt irgendwie, dass halt die Umgebung ist halt einfach zu verrauscht. Oder irgendwie.
Ja, das ist richtig. Darum haben sie es ja im Simulator gemacht.
Achso, das habe ich nicht bekommen. Entschuldigung.
Achso. Die haben die in den Fahrsimulator gesteckt und erstmal möglichst die Störungen rausgenommen.
Okay, na gut, dann ist was anderes, ja.
Also die Frage ist dann halt, inwieweit sich das auf die Realität mit ihrem ganzen Rauschen überhaupt übertragen lässt. Mhm. Aber bei manchen Schildern, also so Autobahn zum Beispiel, da ist ja relativ wenig Beschilderung, beziehungsweise sehr eindeutige Beschilderung. Und wenn dann mal was anderes da steht, nimmt man das halt schon wahr. Meistens sind es ja diese Anti-Raser-Schilder, die ja eigentlich gar nicht gegen Raser sind, weil die kriegen das gar nicht mit, die konzentrieren sich auf die Straße. Sondern die sind halt für Leute, die nicht rasen, um die darin zu bestärken, dass Nicht-Rasen eine gute Idee ist. Das ist zumindest so eine Privattheorie von mir. Also da stehen immer so Schilder, so einer ist unaufmerksam und vier sterben, wo ich immer denke, ja, ist halt toll, kriege ich halt mit, wenn ich auf der rechten Spur unterwegs bin. Und
dann müsste man so ganz lang gezogene Schilder machen, die du nur sehen kannst oder erkennen kannst, wenn die dann irgendwie mit der entsprechenden Geschwindigkeit vorbeifährst.
Das wäre ja cool.
Das kann man sich irgendwie so optisch ausrechnen, wie das sein muss.
Das fände ich ja mal total klasse, sowas, ja.
Oder dann irgendwie, wow. Wenn sie das lesen können, dann sind sie gleich tot.
Genau, jetzt gestorben. Ja, aber das fand ich schon sehr bemerkenswert, weil ich hätte es wirklich genau andersrum vermutet. Ich hätte gedacht, dass wenn ich negativen Einfluss habe, dass ich dann aggressiver werde und nicht vorsichtiger.
Ja, hätte ich mir auch gedacht, aber tja. Die Wissenschaft sagt was anderes. Weißt du, wo man auch, wenn man auch schlecht Auto fährt?
Wenn man eine Frau ist.
Okay, ich übergehe das jetzt am besten einfach, bevor es ja wieder sonst irgendwelche Shitstürme sich über den Podcast ergehen. Nein, man fährt schlecht Auto, wenn man schlecht schläft. Und bevor wir zu dieser interessanteren schlecht schlafen Geschichte kommen, erzähle ich dir noch, was die Österreichische Gesellschaft der Schulärzte übers Schlafen der von Schülern erzählt haben. Sagt dir sozialer Jetlag etwas?
Nee.
Das ist das Phänomen, wenn, wie es hier formuliert wird, wenn der individuelle Chronotyp mit den Bedingungen des sozialen Umfelds nicht übereinstimmt.
Ah, das nennt man sozialen Jetlag. Das kennt, also dieses Phänomen kenne ich. Dass es einen Namen hat, wusste ich gar nicht.
Ja, und die sagen hier, also diese Schulärzte sagen hier, dass Pubertierende, Schüler und so weiter mehr Schlaf als Erwachsene brauchen, aber auch ein höheres Risiko haben, so einen sozialen Jetlag zu kriegen, weil sich einerseits halt mal durch die ganzen Umstände, also Schule, Schulzeiten und so weiter, halt irgendwie die Lebensumstände verändern und auch vor allem jetzt neuerdings durch den ganzen Elektronikkram, ja, also Smartphones, Tablets, Internet, Fernsehen. Das heißt, die Kinder liegen da irgendwie im Bett und tipsen auf ihrem Smartphone rum und auf ihrem Tablet rum und kriegen so halt irgendwie einen selbstproduzierten Jetlag, weil sie dann halt irgendwie zwangsweise, wenn halt Schule fängt halt immer zur gleichen Zeit an, dann morgens aufstehen müssen, aber halt dann die ganze Nacht irgendwie vor ihrem Smartphone hängen.
Dieser soziale Jetlag, der dürfte dann auch wahrscheinlich sowieso immer in der Schule zu finden sein, weil das alte Problem, dass Schule viel zu früh anfängt und die ersten 2 Stunden da sowieso nichts läuft, das ist ja immer noch vorhanden. Also das ist generell, das würde ich jetzt auch als sozialen Jetlag identifizieren.
Doch, das ist sicher. Ja, so wird es auch gesagt. Also das Problem ist ja auch, dass das generell irgendwie mit Schule und Arbeitsbeginn, genereller Arbeitsbeginn sind halt irgendwie sehr schlecht synchronisiert. Also da fängt die Schule schon an, wenn irgendwie die normalen Läden hier in Jena, man machen die auf, so um 9 oder irgendwie sowas, ja. Teilweise also irgendwie Supermärkte manche schon früher, aber irgendwie jetzt heute Morgen war ich im Buchladen, der hat glaube ich erst um 9 aufgemacht und Schule fängt halt schon irgendwie um 7 an, das was, ja, oder 7:30 und da ist halt klar, dass dann irgendwie, das ist generell alles komplett durcheinander, was natürlich irgendwie dumm ist, wenn du halt irgendwie kannst jetzt dann auch nicht, wenn die Schule erst irgendwie später anfängt, aber dann irgendwie die Geschäfte, wo halt die Eltern dann vielleicht arbeiten drin, wieder früher oder noch später anfangen. Also ich weiß nicht, man müsste irgendwie das Schulsystem irgendwie so umbauen, dass es halt irgendwie, weiß nicht, fließend irgendwie alles funktioniert.
Mhm. Ja,
oder keine Ahnung, wie das funktionieren könnte, also mit so Gleitzeit
in der Schule. Gleitzeitschule, das wäre cool. Ja, mal den Bildungspolitikern vorschlagen.
Ja, es gibt sicherlich irgendwelche alternativen Schulen, wo du halt irgendwie quasi kommen kannst, wann du willst und gehen kannst, wann du willst und mit den Kernzeiten und sowas gibt sicherlich, hat sich sicherlich irgendwelche Pädagogen schon mal ausgedacht. Aber
wie kommst du da jetzt auf das schlechte Autofahren?
Das war nur eine blöde Überleitung, weil man halt irgendwie schlecht Auto fährt, wenn man schlecht ausgeschlafen ist.
Sehr gut. Sehr schöner Treffer. Ich hatte dann auch noch was gefunden, das habe ich aber mal weggeklickt. Schlecht schlafen macht Übergewicht. Es ist aber, glaube ich, mittlerweile auch fast schon eine Binse, dass irgendwer, ich weiß noch nicht mal, ob ich es nochmal finde für die Shownotes, irgendwer hat mal wieder gemessen, dass Kinder, die schlecht schlafen und zu wenig schlafen, eher zu Übergewicht neigen als Kinder, die ausschlafen.
Schlecht schlafen macht generell irgendwie alles schlecht.
Schlecht schlafen macht alles schlecht, das stimmt allerdings. Es gibt noch was alles schlecht macht und das ist ich habe einen sehr schönen Aufsatz gefunden und habe da dann auch nochmal ein bisschen hinterher recherchiert. In der Süddeutschen Zeitung war das. Und zwar ein Aufsatz über Little Albert. Sagt dir der was?
Spontan ist gerade nicht.
Der kleine Albert, das ist ein ein 8 Monate alter oder 9 Monate alter Säugling gewesen. Albert B. hieß der. Und der ist ein Menschenversuch, also ein hochgradig unethisches Experiment gewesen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Okay. Und zwar ein Experiment, das auch den Behaviorismus begründet hat, also die psychologische Strömung, die annimmt, dass alles Verhalten sei und sich entsprechend manipulieren lassen würde. Mhm. Das Ganze geht aus von Pavlov, kennst du vielleicht Pavlovs Hunde? Klar, ne? Also du nimmst einen Hund, hältst ihm ein Futter hin, dann sabbert er, dann hältst ihm ein Futter hin, klingelst ein Glöckchen, dann sabbert er, dann klingelst du nur das Glöckchen, dann sabbert er trotzdem, Konditionierung. Das hat ein gewisser John Watson.
Sherlock?
Nee, stimmt, der heißt auch John Watson, stimmt. Nee, ein anderer John Watson in den USA, der hat das dann halt in den 20er Jahren mal ausprobiert, ob das auch bei Menschen funktioniert. Und hat sich halt diesen Säugling genommen, also 9 Monate alt, hat den hingesetzt und hat dem so allerlei pelziges Zeug gezeigt. Also so hier Hund, Fell, Ratte, weiß ich nicht was. Ne? Und was Kinder dann halt so machen, die glotzen halt doof und sind halt so leidlich interessiert an all dem Kram, den man da hinhält. Dann ist er hingegangen, also hat eine Assistentin dabei gehabt.
Also das war wirklich noch ein Säugling, also das ist noch nicht irgendwie... Das war,
ja, 9 Monate halt, ne?
Ja, okay.
Hat eine Assistentin dabei gehabt und dann sind sie im zweiten Schritt hingegangen, haben dem allerlei pelziges Zeug gezeigt. Und jedes Mal, wenn er was Pelziges gezeigt gekriegt hat, haben die hinter ihm... Also das ist total asozial eigentlich auch, hinter ihm mit einem Hammer auf eine Eisenstange geschlagen. Und wenn du hinter einem 9 Monate alten Säugling mit einem Hammer auf eine Eisenstange schlägst, kannst du sicher sein, dass der ausflippt, ja? Weil der kriegt nämlich einen Schreck. So, und das haben sie oft genug gemacht, und zwar so lange, bis das Kind Angst bekommen hat, wenn du ihm was Pelziges gezeigt hast. Und sein Bericht, also der Bericht von Watson, der endet dann so mehr oder weniger mit den Worten, ja, dummerweise ist das Kind dann aus der Klinik entlassen worden, bevor wir das wieder umkonditionieren konnten. Das heißt, die haben einfach mal, das ist so absurd, die haben einfach mal irgendeinem Säugling Angst induziert und ihn dann ins Leben geschickt. Und danach gab es dann so einige Versuche, dieses Kind auch zu finden, halt auch über es zu berichten. Also Journalisten und auch Wissenschaftler haben versucht, ihn zu finden. Dann gab es so ein paar Theorien, wer das gewesen sein könnte.
Da gab es auch keine vernünftigen Daten.
Nee, überhaupt nicht. Und dieser Watson, der hat auch alle unveröffentlichten Sachen von ihm vernichtet, bevor er verstorben ist und so. Also eine ganz dubiose Geschichte. Die am weitesten verbreitete Theorie war, dass dieses Kind noch nicht mal gesund war, sondern geistig behindert. Die ist dann aber irgendwann auch in sich zusammengefallen. Und jetzt gibt es offensichtlich jemanden, der tatsächlich diesen kleinen Albert gefunden hat, beziehungsweise Verwandte vom kleinen Albert gefunden hat, weil Albert selber tot ist mittlerweile. Die Verwandten haben gesagt, nö, war eigentlich ein relativ normaler Mensch, hat halt zum Schluss alleine gelebt, keine Kinder gehabt, hat aber sein Leben lang...
Keine Haustiere vermutlich.
Achtung, hatte sein Leben lang Angst vor Hunden. Und zwar Angst vor Hunden.
Was mich interessieren würde, ist da, also wenn du jetzt quasi so konditioniert bist irgendwie,
ja,
ob es dir hilft, wenn du jetzt Bescheid wüsstest, ja, also wenn die jetzt mit diesem Albert gegangen wären, ihn erklärt hätten, dass das vorgelaufen, oder ob das quasi so instinktiv quasi in dir drin steckt, dass es dir nicht mal hilft zu wissen, aha, so ist das, ich brauche keine Angst haben, und nur weil mich dämlichen Deppen da hinter mir auf Eisen rumgehämmert haben, habe ich Angst, aber es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Also ob da quasi die rationale Auseinandersetzung damit hilft, diese Konditionierung zu überwinden, oder ob es einfach in dir drin steckt und du nichts machen kannst.
Ich wüsste nicht, dass du was machen kannst. Also ich habe bisher noch nicht, ich habe mich jetzt nicht so sehr da reingelesen, auch in meinem Studium nicht, aber ich habe bisher noch nicht gehört, dass man solche Konditionierungen selbstständig wieder hätte rückgängig machen können. Also das scheint dann schon, also was heißt selbstständig, also durch pure Erkenntnis aufheben könnte. Also da musst du dann schon aktiv in dieses Verhalten rein, dass bei dir bestimmte, also ne, du musst halt aktiv auf den Reiz zugehen, der eine bestimmte Reaktion bei dir erzeugt, und gucken, ob dann eine andere Reaktion warum kommt. Ich weiß nicht, und ich bin nicht sicher, ob man das alleine kann.
Im Prinzip ist das ja eigentlich das Gleiche wie halt bei normalen Phobien. Also wenn du irgendwie eine Phobie hast,
ja,
dann es ist ja, was ich zum Beispiel jetzt in meiner Filterblase ist es halt immer dieser ganze Kram mit der Angst vom Weltuntergang, wo halt irgendwelche Leute immer zu mir kommen und wo ich mich auch immer frage, bei welchen Fällen hilft es quasi den Leuten, was zu erklären, also quasi halt ihnen Möglichkeiten zu geben, sich rational damit auseinanderzusetzen, und bei welchen hilft es eben nicht. Also ich stelle es halt wirklich oft fest, bei manchen, je nachdem, woher die Angst kommt und wie die Angst entstanden ist, manchen Leuten hilft es halt wirklich wunderbar, wenn man denen erklärt und sagt, da kannst du dich informieren, so ist es wirklich, das und das stimmt nicht, und zwar deswegen stimmt es nicht. Und danach, die verarbeiten es halt und sagen, okay, gut, ja, jetzt habe ich das verstanden, jetzt habe ich keine Angst mehr. Und dann gibt es andere, da ist es vollkommen egal, was du sagst, vollkommen egal, was du erklärst, wie oft du es erklärst, wie genau du es erklärst. Die Angst verschwindet nicht, ist immer sofort wieder da. Also da gibt es wirklich Leute, die schicken mir alle paar Wochen immer die gleichen E-Mails mit den gleichen Fragen zu den gleichen Themen.
Auch immer dieselben Leute?
Ja, es ist halt so eine Gruppe von meistens so junge, eher jüngere weibliche Leute,
ja,
die halt dann, wo ich dann wirklich halt ständig immer wieder, ja, und da ist irgendwie da in dem Internetforum steht, die Welt geht am 5. Juni unter, und dann erkläre ich da was dazu, und dann zwei Wochen später, ja, aber in dem Internetforum stand, die Welt geht am 17. Juli unter, und zwar, das ist halt egal, was du da sagst, das geht einfach nicht weg. Also so vermutlich halt wie eine echte Phobie, eine Angststörung. Also ja, so wie wenn du halt das irgendwie in dich rein konditioniert hättest.
Wobei ich glaube, dass ein so doch komplexer Begriff wie Weltuntergang nicht einfach so rein konditioniert wird, sondern das sind vermutlich andere Mechanismen, die natürlich da arbeiten. Konditionierung ist ja auf so einer ganz, ganz simplen Reizreaktionsebene passiert das ja nur. Also
das war jetzt auch nur als Vergleich gemeint, das ist so wie bei der Konditionierung. Aber ja, natürlich ist es jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine Weltuntergangsphobie ist. Das ist halt einfach, keine Ahnung, ich bin kein Psychologe, aber halt irgendwie so eine Angststörung halt, dass man irgendwie generell Angst vor irgendwas hat, und der Weltuntergang ist halt was, das ist halt wo man halt diese so eine Angst wunderbar reinprojizieren kann, weil es halt so schön unkonkret ist und mit Dingen zu tun hat, von denen man normalerweise nicht Bescheid weiß und so weiter. Aber mich hätte halt einfach nur interessiert, ob man da genau Grenzen angeben kann, genauer definieren kann, wann Ratio, wann Nachdenken und Wissen und Information bei einer Angst helfen kann und wann nicht. Aber es ist vermutlich zu komplex, um das jetzt hier irgendwie mal eben zu besprechen.
Aber eine interessante Frage. Müssen wir mal, gucken.
Ich merke,
wenn, halt Zeit manchen, wenn Zeit wäre, würde ich es mal recherchieren. Ja.
Also wie gesagt, bei manchen funktioniert es meiner Erfahrung nach und bei manchen funktioniert es eben nicht. Also ich weiß, manchmal funktioniert Wissen, manchmal funktioniert es nicht. Aber mich hat gerne interessiert, unter welchen Umständen das funktioniert und unter welchen nicht und was man in jeweiligen Fällen dann tun kann.
Ja, auf zum Psychologiestudium und dann weißt du jetzt schon, was deine Arbeit ist am Ende.
Ja, mal gucken. Also wenn ich mal irgendwie brauche, wieder Geld.
Jedenfalls haben sie den Jungen gefunden und der ist tot. So ist das halt, ne? Und in the long run, we're all dead.
Das stimmt. Früher oder später. Bis auf Jesus.
Bis auf Jesus.
Darum ist er der zweitwichtigste Mensch der Welt nach Carl von Linné.
Und Donald Duck.
Genau. Machen wir noch weiter mit Schlaf und mit Mond.
Du willst jetzt wahrscheinlich zur Max-Planck-Studie, ne?
Wir können das aufteilen. Also ich habe gibt es zwei Aspekte, die mir da wichtig sind bei der Geschichte. Einmal die Geschichte selbst und einmal die Geschichte selbst. Nee, warte mal. Also einmal der Inhalt der Geschichte und einmal die Geschichte selbst. Mhm. Die Geschichte, der Inhalt ist halt der Mond, die Max-Planck-Studie, also der Mond beeinflusst den Schlaf. Das ist ja angeblich Standardwissen, was alle immer wissen. Bei Vollmond schläft man schlecht. Und wenn du die Leute fragst, dann sagen sie doch immer, ja, wenn Vollmond ist, schlafe ich immer schlecht. Also selbst wenn sie irgendwie behaupten, dass der Mond jetzt eben keinen Einfluss hat. Also selbst die ganzen Leute, die nicht an diesen ganzen Kalenderunsinn glauben, ja, also irgendwie Haare schneiden bei Vollmond und Garten gießen bei abnehmendem Mond und so weiter. Also selbst
Mondholz schlagen finde ich auch immer sehr schön.
Also obwohl das Mondholz ist eine dritte Geschichte. Mondholz kann, wenn du eine Studie findest oder liest, die es gibt, wo drin steht, dass Mondholz eine bessere Qualität hat als normales Holz, dann kann das durchaus stimmen.
Aha.
Weil nämlich Mondholz ist, das hat keinen großen Markt. Das machen irgendwie kleine Firmen oder sonst irgendwas, wo die halt wirklich noch von Hand arbeiten, wo da irgendwie da tatsächlich noch irgendwie so halt der Bauer irgendwie so nachts im Wald geht und das alles irgendwie mit Hand macht. Mhm. Und natürlich hat so eine Handarbeit eine bessere Qualität, als wenn du dir irgendwie im Baumarkt ein paar Latten kaufst. Ja, also das ist halt aber nicht der Unterschied zwischen Mondholz und Nicht-Mondholz.
Ja, das ist dann
zwischen,
wie bei den, das
zwischen
ist,
billig und teuer oder
das ist Qualität wie bei den Winzern. Ja, das ist wie bei den Winzern, die nach irgendwelchen esoterischen Prinzipien ihre Weinberge, ich glaube, sie nennen es nicht düngen, sondern impfen oder so ähnlich, wenn sie da so zerriebene Kackhörnchen und sowas.
Genau, Demeter.
Die haben auch sehr oft sehr, sehr gute Weine. Eben weil sie sich viel intensiver mit ihrem Produkt beschäftigen. Die Basis oder die Begründung für diese intensivere Beschäftigung, da machen sie es sich halt immer ein bisschen leicht. Also ein ähnlicher Effekt dann wahrscheinlich. Ja.
Aber selbst die Leute, die nicht an diesen ganzen Kalenderquatsch glauben, die sagen oft, ja, aber beim Schlafen, also dabei, wenn Vollmond ist, dann schlafe ich schlecht.
Ja, das ist ist halt kognitive Verzerrung, selektive Wahrnehmung.
Genau.
Also das ist, ja.
Ich sage halt immer, wenn du halt irgendwie, ich sage den Leuten immer, die sollen einfach wirklich mal zum Tagebuch führen, aufschreiben, wann sie gut schlafen, wann sie schlecht schlafen und halt wirklich konsequent aufschreiben, nicht nur dann aufschreiben, wenn sie mal schlecht geschlafen haben, sondern halt wirklich immer konsequent machen, um halt diese selektive Wahrnehmung auszuhebeln und das dann abgleichen mit den Mondphasen. Und wenn man das macht, dann merkt man recht schnell, weil es sei denn, das würde ich den ganz seltenen Spezialfall, dass halt wirklich der Vollmond bei deinem Schlafzimmerfenster reinscheint und dir ins Gesicht leuchtet. Ja,
ja, aber dann schläft man halt auch wirklich schlecht, weil Vollmond ist.
Also das ist genau. Und dann kann man auch irgendwie das Fenster zumachen oder sowas. Ja. Aber da gab es halt Unmengen Studien. Es gab letztes Jahr, ich weiß nicht, da habe ich irgendwo, ich glaube in meinem Blog habe ich es kurz mal erwähnt, gab es so eine Studie von Schweizer Leuten, Schweizer Wissenschaftlern, die gesagt haben, dass sie jetzt doch irgendeinen Zusammenhang gefunden hätten.
War das nicht so, ist das nicht sogar schon ein bisschen länger her als letztes Jahr?
Ich weiß noch, dass ich damals in Lübeck in einem Radiostudio war und da mit österreichischen Radio drüber gesprochen
habe. Das war doch irgendwie, die war doch methodisch, war die doch anzufechten.
Das Studie, Problem war, also erstmal haben sie nicht gesagt, der Vollmond lässt dich schlecht schlafen, sondern es ging nur darum irgendwie, dass die Schlafdauer, die Tiefschlafphase oder irgendwie sowas bei der einen die Leute während dem Vollmond irgendwie länger oder kürzer gedauert hat als sonst. Und das Ding war nämlich, das war also eine Studie, die war wegen irgendwas komplett anderem gemacht worden. Und dann stand wirklich auch so drin in der Pressemitteilung und auch im Artikel selbst in der Studie, dass die halt quasi dann im Wesentlichen in der Kneipe saßen und gedacht haben, wir könnten die Daten doch nochmal irgendwie nach Vollmondphasen auswerten und gucken, ob die schlechter geschlafen haben. Ja, also da hast du natürlich irgendwie erst immer ein Problem, wenn du eine Studie machst und dann vorher quasi nicht, du musst quasi bei der seriösen Studie musst du vorher sagen, was du herausfinden willst und unter welchen Bedingungen eben etwas als herausgefunden gilt. Mhm. Sagen wir so, ja. Und wenn du quasi mittendrin plötzlich dir ein anderes Ziel aussuchst, dann ist das schon nicht unbedingt jetzt unethisch, aber du kriegst halt irgendwie Ergebnisse raus, die vielleicht nicht unbedingt verlässlich sind, weil halt du musst, je nachdem, was du für ein Ergebnis haben willst, musst du halt ganz andere Dinge, ganz andere Variablen kontrollieren. Und in dem Fall hätte man zum Beispiel kontrollieren müssen, ob halt die Leute wissen, ob gerade Vollmond ist oder nicht und ob die vorher schon geglaubt haben. Es kann natürlich auch sein, dass du selbst erfüllende Prophezeiung hast, wenn du weißt, dass Vollmond ist und du dir die ganze Zeit einredest, halt schlafe ich schlecht, weil Vollmond ist, dann schläfst du schlecht, klar. Also das, wie gesagt, das wurde halt da alles nicht gemacht. Und das war jetzt auch bei dieser Metastudie vom Max-Planck-Institut, die halt da Unmengen andere Studien genommen haben, also zusammengenommen haben und das eben ausgewertet haben. Und gezeigt hat, dass es eben keinen statistisch belegbaren Zusammenhang zwischen Schlaf und Mondphasen gibt.
Ja. Ja, hatte ich auch, bin ich auch drüber gestolpert. Dachte ich hätte es ein bisschen leichter, also ich hätte es ein bisschen kürzer erzählt. Ich hätte einfach die Überschrift dieser Meldung genommen. Beeinflusst der Mond unseren Schlaf? Nein, nächstes Thema. Aber ich erzähle an der Stelle immer ganz gerne die Geschichte von einer Freundin, die auch ihr Leben lang sich eingebildet hat, der Mond würde ihre Menstruationszyklen steuern. Die ich dann auch tatsächlich dazu gebracht habe, das mal zu notieren. Einfach mal aufzuschreiben, so, wann menstruiere ich? Und dann gucken wir mal auf die Mondphasen. Und da war es dann auch eindeutig, dass das überhaupt gar nicht miteinander zusammenhängt. Also noch nicht mal im Ansatz irgendwie zusammenhängt. Das war völlig erratisches Hin und Her. Ja, also die ist aber mittlerweile trotzdem wieder auf so Reiki-Energie-Heilungsgedöns gekommen. Das scheint auch, ich vermute mal, auch wirklich eine persönliche Disposition zu sein. Entweder, das formuliere ich dann ja immer so, dass ich sage, wenn du bereit bist, den einen Scheiß zu glauben, bist du auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben.
Ich habe den
Verdacht, dass es auch nicht reicht, jemandem den einen Scheiß plausibel zu entschwören, sozusagen. Mhm. Sondern man ist so oder man ist nicht so. Und ich wüsste ganz gerne mal, was passieren muss oder was Menschen empfänglich für so Scheiß macht und was Menschen unempfänglich für so Scheiß macht. Das wüsste ich wirklich mal gerne.
Ja, das wüsste ich auch gerne, aber ich weiß es nicht.
Ich auch nicht.
Aber was ich weiß, ist, dass es, ich habe gesagt, es gibt zwei Dinge, die mich an dieser Studie interessieren. Einmal der Inhalt, den hatten wir jetzt, und einmal die Studie selbst, denn ich habe die Originalarbeit der Studie nicht gelesen, weil ich sie nicht lesen konnte, weil nämlich diese Originalarbeit nicht frei zugänglich ist.
Das ist zum Kotzen.
Ja, und das Ding, das Problem an der Sache ist, also ich normalerweise wäre das ja auch ein Thema, wo ich in meinem Blog drüber geschrieben hätte, weil wie so Mondunsinn und Mond generell Astronomie und so weiter, habe ich auch schon früher viel drüber geschrieben, aber ich habe mich das so ungefähr vor 2 Jahren ungefähr dazu entschlossen, jetzt ich blogge wirklich nur noch über wissenschaftliche Artikel, die frei zugänglich sind für alle, ja.
Das heißt, es würde auch nicht reichen, wenn wir jetzt sagen würden, hier DOI so und so, kann das jemand mal besorgen?
Nein, also das Problem, ich habe kein Problem, an Artikel zu kommen. Also das kann mich, ich kenne ja noch genug Leute in der Wissenschaft. Also ich habe kein Problem, normalerweise an irgendwelche Arbeiten zu kommen. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, sind zwei Sachen. Einmal ist, wenn ich was über was schreibe, ja, dann möchte ich halt auch, dass die Leute, die meine Artikel lesen, die Möglichkeit haben, die Quellen dazu lesen zu können. Ja, also ich will halt den Leuten die Möglichkeit geben zu schauen, habe ich das jetzt richtig beschrieben oder ist da was anderes? Also wer meint, ich hätte es irgendwie falsch beschrieben oder wer was genauer wissen will, der soll die Möglichkeit haben, über das, was ich geschrieben habe, die Quellen einzusehen. Und das geht halt nur, wenn es wirklich für alle frei zugänglich ist. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich war ja auch Wissenschaftler, ich weiß, wie das da läuft und ich kann verstehen, dass es durchaus Gründe gibt, warum man als Wissenschaftler jetzt halt nicht zum Beispiel nicht in Open Access Zeitschriften veröffentlichen kann, weil man zum Beispiel kein Geld dafür bekommen hat. Ja, also das kostet ja und wenn man halt irgendwie kein Budget hat für solche Publikationen, muss man halt dort publizieren, wo es halt nichts kostet, wo halt dann dafür die Leser zahlen müssen, also die normalen Zeitschriften. Mhm. Oder weil der Chef sagt, ja, nein, du darfst jetzt da nicht veröffentlichen, du musst jetzt hier veröffentlichen oder sowas. Also ich kann es durchaus verstehen, dass halt einzelne Wissenschaftler eben nicht Open Access veröffentlichen. Das kann ich nachvollziehen. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann, sind eben Pressestellen, die wie jetzt zum Beispiel hier in dem Fall sagen, hallo Leute, Öffentlichkeit, Journalisten, wir haben hier Forschung gemacht, bitte, bitte schreibt über unsere Forschung, hier ist eine Pressemitteilung, aber bitte schreibt nur das, was wir in der Pressemitteilung schreiben, weil den Artikel geben wir euch nicht, der ist nicht frei zugänglich. Also wenn man sich als Wissenschaftler, als Universität, als Pressestelle aktiv an die Öffentlichkeit wendet mit einer wissenschaftlichen Nachricht, dann hat die Quelle dieser Nachricht, der Fachartikel im Volltext gefälligst Teil dieser Pressemitteilung zu sein.
Ja.
Weil alles andere ist reine PR. Also wenn die wollen, dass man irgendwie die Pressemitteilung 1:1 abdruckt, okay, aber das hat halt nichts mit Journalismus zu tun.
Ja, stimmt.
Also es gibt ein paar, zum Beispiel irgendwie bei die Europäische Südsternwarte, auf deren öffentlich-eso.org auf der Seite, da ist in 90% der Fällen ist da eben der Volltext mit drangehängt an die Pressemitteilung. Hubble-Institut, also die Hubble-Teleskop, die hat Meldungen machen das immer. Die NASA ist generell da eher recht gut, aber das ist ganz, ganz
selten. Nein, da liegt total viel im Argen noch. Also das ist eigentlich sehr, sehr unzeitgemäß, wie mit wissenschaftlichen Artikeln oder mit wissenschaftlichen Arbeiten umgegangen wird. Ich hatte da ja auch kürzlich, weiß nicht, ob du es gehört hattest, ein Resonator
drüber gehört, ja.
Mit dem Hans Pfeifenberger.
Habe ich gehört, ja. Das Problem ist oft schon auch, dass bei vielen, vielen Meldungen in der Zeitung, dass der, oder auch bei vielen Pressemeldungen, dass du oft wahnsinnig schwer hast, überhaupt herauszufinden, wie die Originalarbeit heißt.
Wie seid ihr überhaupt an eure Erkenntnis gekommen? Das ist ja genau dasselbe Problem, sehe ich ja auch beim Journalismus. Der Journalismus verhält sich ja so ähnlich. Also die schreiben irgendwas, also sie behaupten irgendwas und geben mir keine Möglichkeit zu überprüfen, ob das, was sie behaupten, überhaupt der Wahrheit entspricht. Oder ob ich nicht vielleicht zu ganz anderen Schlüssen komme. Also ist auch so was Hermetisches halt. Ich finde halt auch, der Journalismus, der sollte genauso transparent sein, weil wenn du eine Behauptung aufstellst, dann kann es ja wohl kein Problem sein, wenn du die Grundlagen deiner Behauptung dazu veröffentlichst. Ja,
dann tut drum, ja nicht weh. Drum blogge ich halt nur noch über Wissenschaft, die frei
und gut
ist. Und es gibt halt immer wieder Leute, die sich beschweren, warum hast du jetzt nicht über das Thema geschrieben? Es sind ab und zu gerade die großen, unter Anführungszeichen großen und unter Anführungszeichen wichtigen Nachrichten werden ja dann oft irgendwo in Nature oder Science veröffentlicht, wo sie halt nicht frei zugänglich sind. Und dann schreibe ich halt auch nicht drüber. Und dann ab und zu beschweren sich Leute bei mir, dass ich halt das Thema bei mir jetzt im Blog nicht vorkommt, wie auch diese Mondsache zum Beispiel. Habe ich auch ein paar Anfragen bekommen, warum ich da jetzt nicht drüber geschrieben habe. Aber wie gesagt, ich möchte es halt wirklich.
Stimmt, ich habe da auch nur die Pressemeldung der MPG gesehen, ja.
Ich habe das auch bei Twitter mit der Max-Planck-Gesellschaft, der Twitter-Account da, der diese Nachricht verbreitet hat, habe ich dann auch irgendwie geschrieben, gesagt, es wäre schön, wenn das irgendwie frei zugänglich wäre, weil ich schreibe nur über frei zugänglich. Und dann, die haben gesagt, ja, sie werden das jetzt irgendwie bei der nächsten Besprechung irgendwie zur Sprache bringen und vielleicht machen das in Zukunft dann auch, wenn man den wäre schön.
Dass sie da nicht von alleine drauf kommen. Ich frage mich manchmal wirklich, ist das irgendwie, weiß ich nicht, ist das so schwer zu verstehen,
dass
Erkenntnis allen gehört?
Ja, vielleicht ist es auch irgendwie so PR. Also man will halt vielleicht irgendwie aus PR-Sicht, also es sind ja PR-Leute, die da arbeiten, was jetzt nicht schlecht ist.
Ja, die machen auch so Sperrfristen und sowas. Das sehe ich ja dann immer bei uns im Nachrichtenticker-System, wo ich mich immer totlache. Da kommt dann irgendwie von irgendeinem Kollegen aus den USA, kommt dann irgendwie so eine Meldung, Sperrfrist morgen 23 Uhr, auf keinen Fall vorher drüber berichten, sonst kommen wir nie wieder an so exklusive Informationen. Wo ich dann auch mal denke, ey, ja, kack dich mal nicht ein.
Ja, also davon halte ich auch nichts. Also ich habe einmal, vor allem ich für diese ganze, es gibt ja wirklich das hier in der Wissenschaft, der wichtigste Dienst, der also wissenschaftliche Nachrichten unter Sperrfrist stehen, halt veröffentlicht und verteilt, heißt, glaube ich, Eureka Alert oder sowas heißt der, glaube ich. Und da habe ich halt einmal probiert, das war noch schon vor langer Zeit, habe ich halt mal probiert, mich da auch anzumelden, weil ich dachte, das wäre halt auch irgendwie nett, wenn ich halt nicht immer als Letzter von diesen ganzen Nachrichten weiß und dann immer erst quasi dann in meinem Blog drüber schreiben kann, wenn es eh schon in allen anderen Zeitungen steht. Habe ich mir damals noch gedacht, dass es wichtig ist, quasi da irgendwie mithalten zu müssen mit den anderen Medien. Und habe gedacht, okay, dann meldest dich halt auch mal an, weil ich habe damals auch immer schon für Zeitungen geschrieben, alles. Ich habe für verschiedene Online-Medien geschrieben, über Wissenschaft. Ich habe gedacht, da müsste ich das durchaus auch mal als Journalist durchgehen. Da muss ich da, das ist ganz kompliziert, da muss ich da anmelden, mit Arbeitsproben zugeben und so. Ja, du hast einen Presseausweis. Ja, Presseausweis. Kriegst du ja. Aber wenn du einen Presseausweis haben willst, musst du das gleiche Spielchen machen.
Presseausweis kriegt halt auch der Hausmeister im Radio. Also kannst du halt auch vergessen, dieses
Dokument. Ich habe auch keinen Presseausweis. Also, aber wie gesagt, dann kam da auch wieder eine Nachricht zurück. Ja, also im Wesentlichen läuft es daraus hinaus, dass man als Blogger nicht wichtig genug ist. Also als Blogger bin ich nicht wichtig genug, um da jetzt irgendwie irgendwelche Vorabmeldungen zu halten. Und ich
halt aber ist halt letztlich auch nicht so schlimm. Also weil erstens, ich sag, ne, es fällt mir immer wieder auf und ich ist eins meiner Mantren, den ich so rumlaufe. Wenn du irgendwas nicht mitgekriegt hast, hast du in der Regel auch gar nichts verpasst, weil es so viel gibt, was es mitzukriegen gibt.
Genau.
Das ist das eine. Und wenn es tatsächlich eine so wesentliche Erkenntnis ist, die da irgendwo aus dem Wissenschaftsbetrieb rausfällt, dass sie dein Leben unmittelbar beeinflusst oder in irgendeine andere Richtung wendet, dann kriegst du es sowieso mit. Das genau, ist so. Also,
gerade wenn es quasi um meine eigene Arbeit geht im Blog, dann ist es halt so, dann, wenn jetzt wieder, keine Ahnung, irgendwie ein neuer Planet, irgendwie zweite Erde entdeckt, dann steht in den meisten Zeitungen steht genau dasselbe. Da steht halt genau das drin, was in der Pressemitteilung steht. Und das muss ich nicht bei mir auch nochmal schreiben. Da warte ich halt dann lieber irgendwie noch ein paar Tage, lese den Artikel dazu. Und dann steht halt bei mir was anderes drin, aber dafür halt erst ein paar Tage später.
Wer ja immer ganz hübsche Sachen macht, ist der Kollege Drösser, Christoph Drösser, der veröffentlicht in der Zeit, in der da veröffentlicht er eine Kolumne, die heißt Stimmt's, wo dann so, so Wandersagen und Alltagsmythen
entschwört
werden. Gibt es als Podcast auch. Da gab es gerade eine schöne Kolumne, die auch mit einer Frage überschrieben wurde. Das gibt ja so eine Gesetzmäßigkeit. Immer wenn ein Artikel mit einer Frage überschrieben ist, lautet die Antwort, oder immer, ist natürlich auch gelogen, aber fast immer, lautet die Antwort Nein. Ne, das war dann halt, beeinflusst der Mond unseren Schlaf? Nein. Die Stimmtskolumne, die ich schön fand, war, kann Kaugummi kauen das Zähneputzen ersetzen? Fragezeichen. Die Antwort lautet selbstverständlich nein. Gibt ja, weiß ich nicht, wenn du das so siehst, so an der Tankstelle sieht man immer so Zahnpflege-Kaugummi und so ein Quatsch, wo dann irgendwie so kleine Mikrokügelchen drin sind, die dann die Zähne polieren, bla blub. Funktioniert halt alles nicht. Das Einzige, was es macht, ist, es kann ein bisschen die Bakterienproduktion verringern, also bremsen. Zähne putzen musst du aber trotzdem. Also selbst die besten Zahnpflege-Kaugummis, die du da so kriegst, haben sie dann mal irgendwo gemessen, machen gerade mal 20% von den Bakterien irgendwie weg. Das heißt, früher oder später muss die Zahnbürste und die Zahnpasta da dran. Das Kauen hat halt überhaupt keinen wirklich sinnvollen Effekt. Also das, was auf diesen Kaugummis draufsteht, ist zwar vorhanden, aber in so geringem Maße, dass es Zähneputzen nicht ersetzt und dann auch irgendein Kaugummi sein kann.
Das war zu vermuten.
Weil nämlich Kaugummi kauen selbst erzeugt Speichel und der Speichel, der verdünnt den Zucker, der den Kariesbakterien als Nahrung dient. Das heißt, letztlich ist es egal. Fand ich auch ganz interessant, weil ich glaube, die verkaufen sich wie blöde. Also ich sehe immer nur Leute Zahnpflege-Kaugummis kauen, aber kaum noch was anderes.
Ja, man könnte fast meinen, wir hätten uns abgestimmt, denn ich habe auch eine Geschichte über Zähne.
Sehr gut.
Ja, gehst du gerne zum Zahnarzt?
Ist jetzt nicht, also ich habe keine Probleme damit, zum Zahnarzt zu gehen, sagen wir mal so, das macht mir nichts.
Also die habe ich auch nicht, die wurden mir schon als Kind quasi wegkonditioniert, kann man fast sagen. Nee, also ich hatte irgendwie mit 7 Jahren hatte ich einen gröberen Fahrradunfall und habe mir da irgendwie 2 Zähne ausgeschlagen. Mhm. Also keine Milchzähne, sondern eben schon echte Zähne. Und was dann dazu geführt hat, dass ich irgendwie zwischen 7 und irgendwie 18 jeden Monat zum Zahnarzt gegangen bin. Also ich habe das dann halt irgendwie, weil ich das nachstellen musste und kontrollieren musste und hier eine Brücke rein und da eine temporäre irgendwas.
Ich finde es halt wahnsinnig anstrengend, so lange den Mund so weit offen zu halten. Damit habe ich Probleme.
Ja. Ach, das habe ich dann auch gewöhnt, ich kenne alles. Also ich habe da quasi das mit dem Zahnarzt habe ich dann irgendwie, das war halt einfach normal. Mhm. Aber jetzt, also das gerade, was die meisten Leute das Problem haben, ist natürlich das Bohren. Ja, also irgendwie, dass wenn sie dann nämlich...
Das ist halt ein doofes Geräusch, ja.
Ja, aber jetzt gibt's hier Wissenschaftler aus England, haben eine Methode entwickelt vom King's College, wo man quasi die Zähne sich selbst regenerieren können. Ja, also wo quasi die plombieren sich von selbst. Und zwar... Also zwar geht es ja Karies, wenn du es hast, das entsteht ja, wenn du quasi von dem Zahn Mineralien entzogen werden, bis dann irgendwie der Zahnschmelz angegriffen wird und dann ist halt der Zahn kaputt. Und deswegen werden die halt irgendwie ausgebaut und gefüllt, die Stellen, damit es halt wieder quasi also wieder zuzementiert.
Genau.
Und was die jetzt gemacht haben, die haben, das ist ein Dental Institute des King's College, die haben quasi, zuerst mal kriegst du so eine Vorbehandlung. Also eine
Grundierung.
Genau, ja, also so verschiedene Mineralien und so weiter.
Ja.
Und der beschleunigt halt den Mineralienaustausch, den natürlichen Mineralienaustausch in den Zähnen. Und dann, wenn du dann quasi mal irgendwie ein Loch hast oder sowas, dann kommen die irgendwie, kriegst einen Stromschlag. Also, keine Ahnung, irgendwie so, hat bitte nicht gebohrt, sondern kriegst halt irgendwie so, ich sehe keine Bilder hier, ich weiß nicht, wie das aussieht, aber irgendwie kriegst du halt irgendwie so ein bisschen Strom an den Zahn dran und dann aktiviert das anscheinend diese Mineralien und die wandern da hin und her und dann wird das quasi füllt sich das quasi von selbst wieder irgendwie auf, so wie ich das verstanden habe. Also es wird da remineralisiert und regeneriert von das selbst, angeregt durch den Stromschlag. Also da muss nicht gebohrt werden, sondern du machst dann irgendwie den Mund auf, dann quasi kriegst du eine Elektrode in den Mund oder sowas, keine Ahnung. Dann legt der Zahnarzt wahrscheinlich einen riesengroßen Schalter um und dann ist dein Zahn wieder gut. Also das haben die noch irgendwie, das ist halt quasi noch, sie haben jetzt erstmal.
Das ist aber noch in der Grundlage, oder?
Genau, also sie haben halt so eine Methode entwickelt, gezeigt, dass es das Prinzip funktioniert. Und jetzt haben sie irgendwie ein Unternehmen gegründet, das jetzt irgendwie Investoren sucht, damit das halt dann irgendwann mal auch produziert und marktreif gemacht werden kann.
Das wäre dann rein theoretisch, wenn man das dann irgendwann runterskaliert, könntest du so ein Ding zu Hause haben. Und immer wenn du was am Zahn hast, hältst du halt an deinen Zahn, machst Knarz und dann wächst da ein neuer Zahn raus. Das wäre ja ganz praktisch.
Ja, absolut. Ja gut, das ist dann schon ein bisschen sehr Science-Fiction-mäßig, aber ja, so nachwachsende Zähne, das wäre gut.
Gar nicht uncool. Was übrigens auch gut wäre, wenn...
Was? Dann würde ich mir viel Geld sparen, weil wie gesagt, irgendwie diese weiß ich, so falsche Zähne sind schweineteuer. Also ja. Andere Kinder kriegen irgendwie, wenn sie erwachsen sind, wenn sie 18 sind, kriegen irgendwie mit so einem Bausparvertrag ein Auto, eine Wohnung. Ich habe halt damals Zähne bekommen, weil meine Eltern wirklich, ich habe halt mit 7 Jahren gewusst, also du kannst irgendwie die neuen Zähne erst reinmachen, wenn es gibt, bis ausgewachsen ist. Das dauert mindestens 10, 11 Jahre. Dann haben die wirklich 10 Jahre lang halt irgendwie angespart, immer, so wie man halt irgendwie für Kinder spart, und haben halt nicht irgendwie Zähne bekommen und kein neues Auto.
Das ist ja auch ärgerlich, oder?
Aber das Problem ist, dass die Dinger, also diese Zähne, quasi die ich jetzt drin habe, die halten auch nicht ewig. Und damals hat der Zahnarzt gemeint, ja, also die halten jetzt irgendwie so 30 Jahre, 20, 30 Jahre und dann müssen die erneuert werden. Dann haben meine Eltern zu mir gesagt, ja, dann ist dann dein Problem, das kannst dann du bezahlen.
Das heißt, du sparst dann praktisch jetzt nebenbei schon auf die Zähne, die du in,
Jahren hast? Nee, das weiß ich nicht, das spare ich nicht. Also das, ich habe eine Zahnversicherung, also eine private, zusätzliche und so weiter. Aber weiß, es ist auch schwer zu sagen, was hängt denn davon ab, was hat sich in den letzten 30 Jahren noch viel entwickelt bei den Zähnen. Da kann man ja ziemlich Sachen ganz anders machen, als man sie früher gemacht hat. Also auch schwer zu sagen, was das dann kosten wird. Also ich hoffe, dass die möglichst lange halten, die ich jetzt drin habe. Also bis jetzt funktionieren sie noch wunderbar, beißen noch und alles. Aber ja, ich hoffe, das bleibt noch länger so.
Jetzt hatte ich eben die schöne Überleitung, die ist jetzt kaputt, macht nichts. Kommen wir zum Vitamin A-Mangel. Kommen wir zum Vitamin A-Mangel. Der hat jetzt nicht unbedingt was mit den Zähnen zu tun, sondern eher was mit den Augen. Vitamin A-Mangel macht langfristig blind. Okay. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, ca. 250 Millionen Schulkinder weltweit leiden daran. Natürlich vor allen Dingen in den Entwicklungsländern.
Und wo gibt's ist das drin?
Bitte?
Wo kriegt man Vitamin A her?
Vitamin A bekommst du beispielsweise aus Beta-Carotin, kann der Körper das erzeugen. So, und jetzt gibt's schon sehr lange, also schon über 10 Jahre, gibt's Wissenschaftler, die sagen, also die machen sich Gedanken darüber, wie man das Vitamin A, also wie man die Vitamin A-Versorgung in diesen Ländern in einer Weise erhöht, dass da nicht jedes Jahr, ich glaube, 350.000 Menschen dran erblinden. Also Kinder im Wesentlichen, weil anscheinend ist das was sich dann schon im Kindesalter auswirkt, wenn du Vitamin A-Mangel hast oder nur dann auswirkt. Da habe ich jetzt nicht tief genug reingeguckt. Und es gibt halt immer wieder Versuche per Genmanipulation Getreide zu erzeugen, das einen höheren Vitamin A-Gehalt hat. Also es gibt es schon mit Süßkartoffeln, mit Mais. Und das Bekannteste, was es da so gibt, weil es immer mal wieder in der Presse auftaucht, ist der sogenannte Golden Rice, der goldene Reis.
Haben wir schon gehört, ja.
Das Zeug gibt es schon seit über 10 Jahren, liegt es rum. Ist halt theoretisch einfach mal anbaubar, ist auch ausprobierbar. Es gab mal 2 Feldversuche, wo dann die Genhysteriker in ihrem Wohlstandsmadentum einfach mal die Felder zerstört haben, weil die haben das Problem
ist ja des Teufels,
ja. Ja, genau, die haben das Problem ja nicht, dann kann man ja erstmal alles erst kaputt schlagen. Und jetzt ist an der TU Queensland, also aus Australien, das nächste Nahrungsmittel designt worden, das Vitamin A dem Körper zuführt, beziehungsweise Beta-Carotin enthält. Und zwar eine Kochbanane, was gerade in Afrika eins der Hauptnahrungsmittel ist angeblich. Die haben so eine Kochbanane designt, die einen höheren Beta-Carotin-Gehalt hat. Und wenn du das isst, Beta-Carotin wird es halt in deinem Körper oder vom Körper zu Vitamin A umgewandelt. Die testen das jetzt. Also ob das mit dem Vitamin A wirklich klappt. Also sie haben jetzt erstmal nur die Banane, wo Beta-Carotin drin ist und gucken halt, nimmt der Körper das Beta-Carotin auf, macht Vitamin A draus. Und falls das klappen sollte, wollen sie es ab 2020 in Uganda erstmal anbauen. Ich hoffe mal, dass die Wohlstandsmaden dann nicht den Weg bis Uganda finden, sondern dass man es mal ausprobieren kann. Das würde mich mal freuen, dass wir es einfach mal ausprobieren könnten und nicht einfach sofort verteufeln und anzünden.
Ja, aber es ist ja von Wissenschaftlern gemacht, im Labor, in weißen Kitteln.
Das genau, da sind ja Gene drin, das ist ja böse. Genau.
Die Gene bestehen aus Atomen.
Genau, und Atome, das wissen wir alle, können strahlen.
Genau.
Alles böse.
Alles böse.
furchtbar.
Nein, also ich finde das wäre wirklich. Ich überlege gerade, ob ich schon mal Kochbanane gegessen habe. Ich glaube, ich habe die schon mal gegessen. Aber das, wenn das wirklich so funktioniert, vor allem wenn man das auch so hinbekommt, dass jetzt nicht irgendwie, was ja auch eine durchaus auch teilweise berechtigte Kritikpunkt an der Gentechnik-Geschichte ist, ist halt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie die irgendwie eine Firma kommt, sich den Kram patentieren lässt und dann halt irgendwie wahnsinnig viel Geld verlangt,
damit ja, aber das die, ist die ja nicht,
das anbauen können. Also wenn das passieren würde, wäre es natürlich schlecht, aber wenn das wirklich so halt, wenn das jetzt wirklich so quasi dann so ein, wenn man sich quasi so ein Problem ist, auch wie Malaria oder sonst irgendwas, da überlegt mir auch irgendwie, ob man da irgendwie durch genmanipulierte Malaria-Mücken irgendwie diesen Erreger endlich mal wegkriegen kann. Also wenn man da für solche Sachen, wo man halt wirklich großflächig, irgendwie ein großflächiges Problem, das man sonst irgendwie fast gar nicht angehen könnte. Also für solche Dinge ist sowas wie Genmanipulation, denke ich, dass das.
Ja, klar, absolut. Aber es sind halt tatsächlich wirklich immer die Wohlstandsmaden, die versuchen zu verhindern, was zu verhindern geht, weil die haben selber das Problem nicht. Ne? Wenn ich natürlich hier in Westeuropa sitze, schön voll gefressen, mir geht's gut, ich habe eine super medizinische Versorgung und so, dann kann ich natürlich so tun, als hätte ich diese ganzen Sachen nicht nötig. Ne? Und dieses, was du sagtest, dieses Monsanto-Argument, das ist ja wirklich immer nur der Strohmann, der dann von den Hysterikern aufgebaut wird, wenn sie nicht in der Lage sind, zu belegen, dass das ist ja im Grunde auch nur so eine sehr diffuse Angst, die Leute umtreibt und sagen lässt, das ist alles böse. Die Belege bleiben aus und dann weichen sie halt auf den Nebenkriegsschauplatz Monsanto aus. Ja, aber Monsanto ist böse. Was natürlich stimmt, möglicherweise stimmt und was man auch diskutieren muss, diese ganze Patentiererei und sowas. Aber das ändert ja erstmal nichts daran, dass es ein Vitamin-A-Mangelproblem gibt, das möglicherweise durch genmanipuliertes Getreide zu lösen ist. Und das finde ich halt so tragisch.
Vor allem, das Dümmste, was man eigentlich tun kann. Also wenn man jetzt quasi Monsanto irgendwie schwächen will, also wenn man nicht will, was man durchaus wollen soll, nicht will, dass halt eine Firma da jetzt alles patentiert und so weiter und die Welt beherrscht mit ihren gentechnisch manipulierten Kampfkartoffeln oder sowas. Ja, also wenn man jetzt irgendwie das nicht will, dann ist das Blödeste, was man tun kann, ist zu sagen, wir stoppen jetzt Gentechnikforschung. Ja. Sonst irgendwas, wir kürzen den Universitäten die Gelder, wir machen, schließen Versuchsfelder und so weiter. Weil wenn ich den Universitäten, wenn ich die Forschung, die Entwicklung, die Arbeit mit Gentechnik aus den Universitäten rausnehme, wo wird es denn da stattfinden? Natürlich wird es dann
nur noch in der Industrie.
Aber und da kann ich sie nicht kontrollieren. Ja. In den Universitäten kann der Staat sie kontrollieren. Da kann man das Ganze unter entsprechender staatlicher Aufsicht, wie es halt bei den ganzen medizinischen
Forschung genauso ist. Aber das, was du jetzt gerade beschreibst, ist so komplex, das vermittelt sich halt nicht, wenn du Stimmen brauchst im Wahlkampf. Ganz einfach. Man muss halt ein paar mehr Worte machen, um den Menschen zu erklären, was man da tut. Und gegen Gentechnik auf unseren Tellern kannst du halt irgendwie, weiß ich nicht, 15% Stimmen mobilisieren oder sowas. Und das ist dir dann halt lieber. Warum sollte man tun, was möglich ist, wenn zu tun, was nötig ist, völlig ausreicht?
Ja, leider. Naja. Wir können jetzt noch, ich habe noch eine schöne Geschichte über den Mond.
Oh, schön, mehr Mond für alle.
Ja, um wieder zu erfreulicheren Themen zu kommen, weil der Mond ist immer erfreulich. Man hat jetzt, also ist schon jetzt vor 10 Tagen, vor 2 Wochen oder sowas, hat man jetzt konkrete Hinweise gefunden auf die Entstehung des Mondes. Also wie der entstanden ist,
Ich dachte, das wüsste man.
Ja, natürlich. Also man hat ja Wissen. Ist immer schwer zu wissen, was halt wirklich, wenn das ist vor 4,5 Milliarden Jahren passiert, das ist halt immer schwer rauszufinden, wie genau das passiert ist. Also
durch Channeling kann man das rausfinden.
Genau, ja. Da hat man dann irgendwie, weiß ich, wenn man da channelt, hat ja keiner gelebt damals. Die Aliens, die es waren.
Genau.
Nee, also um es mal zusammenzufassen, wer es noch nicht weiß, die aktuell gültige Hypothese, Theorie zur Mondentstehung ist die Kollisionstheorie. Also das.
Ja, ich dachte, das wäre tatsächlich so Mainstream.
Ja, ist noch was. Aber es ist von allen, es war quasi so bis zu den 80er Jahren ungefähr, hat man ja nicht wirklich gewusst, wo der Mond entstanden ist. Da gab es viele konkurrierende Theorien, die aber alle nicht so wirklich gut funktioniert haben. Ja, also ich glaube, die erste wirklich brauchbare Theorie, so wissenschaftliche Theorie zur Mondentstehung, stammte übrigens von Charles Darwins Sohn.
Ach.
Ja, also der war ein Astronom, George Darwin, war ein recht bekannter Astronom, auch recht wichtiger Astronom. Und der hat die erste wirklich halbwegs brauchbare wissenschaftliche Theorie, abgesehen von dem, wie Gott hat's gemacht, ja. Also der hat irgendwie gesagt, dass die junge Erde war halt noch ein glutflüssiger Ball, hat sich auch schneller gedreht, weil wenn du die senkt mit der Gravitationskraft, der Gezeitenkraft zwischen Mond und Erde, ja, also der Mond wandert langsam von der Erde weg durch die Gezeitenkraft, die er auf ja, der ausübt, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das Ganze zu erklären, aber also die Gezeitenkräfte, die der Mond auf die Erde ausübt, die bremsen die Erdrotation und aus Gründen der Drehimpulsehandlung, wenn die Erde sich immer langsamer dreht, muss der Mond von ihr wegrücken. Das ist Drehimpulserhaltung. Und das kann man auch messen. Also man kann messen, wie die Erde sich immer langsamer dreht. Man kann messen, wie der Mond langsam wegwandert. Ja, also Millimeter pro Jahr, ziemlich viel. Aber man weiß eben, das wusste man ja auch damals schon, dass der Mond dafür gesorgt hat, dass die Erde sich heute langsamer dreht als früher. Und da hat Darwin jetzt gesagt, okay, die Erde hat sich früher schneller gedreht. Die Erde war früher flüssig, klugflüssig, also geschmolzenes Gestein. Mhm. Und dann war sie vielleicht mal irgendwann so schnell, dass sie halt einfach so einen Blob abgelöst hat durch die schnelle Rotation. Dieser abgelöste Blob ist zum Mond geworden und die Stelle, wo der Blob sich abgelöst hat, das sollte eben der Pazifik gewesen sein. Das war halt die Theorie von Darwin. Und das kann man jetzt mal schön im Podcast sagen, Darwins Theorie ist falsch.
Uiuiui, das werden jetzt die Einstein-Leugner natürlich bitte rausschneiden.
Ne, die Einstein-Leugner.
Ach Quatsch, die Kreationisten.
Evolution.
Komme ich jetzt eigentlich auf die Einstein-Leugner?
Ja. Also bitte aus dem Zusammenhang schneiden, ja. Nein, also es war eine durchaus plausible Hypothese damals, aber zum damaligen Stand des Wissens. Und ist es dann auch im Wesentlichen geblieben? Also man hat bis 20. Jahrhunderts hat man nicht viel Neues gefunden. Also es gab halt die andere Theorie, dass die Erde halt einfach irgendwie so den Mond halt mal eingefangen hat. Der flog halt vorbei und dann ist er irgendwie durch Gravitationskraft eingefangen worden. Das ist aber so extrem unwahrscheinlich statistisch, dass es irgendwie im Wesentlichen unmöglich ist. Mhm. Es gab noch die Theorie, dass halt irgendwie, dass die gemeinsam entstanden sind. Ja, also aus einer großen Gaswolke, also ist dann halt irgendwie Erde und Mond gemeinsam entstanden. Und es gab noch ein paar andere Geschichten. Also, aber die haben halt alle Teile erklären können, dessen, was man beobachtet, aber eben nicht alles. Und das erste, was halt die erste These, die halt wirklich alle Aspekte halbwegs erklären konnte, das war halt wirklich die, dass ein großes Strom, so groß wie der Mars ungefähr, mit der jungen Erde zusammengestoßen ist und dabei dann eben der Mond entstanden ist. Also das hat dann auch wirklich mit Computersimulationen alles zusammengestimmt, hat auch erklären können, warum der Mond eben so eine geringere Dichte hat als die Erde. Mhm. Das Problem war halt nur, dass bei vielen Details, die man halt, konnte man halt schwer untersuchen, weil halt irgendwie das Problem ist, du musst halt wirklich viele geologische Untersuchungen machen und das geht halt von der Erde aus schwer. Da braucht man irgendwie Mondgestein und das bisschen, was wir damals in den 60ern, Ende der 60er eingesammelt haben, das reicht halt nicht wirklich, um halt einen kompletten Himmelskörper zu analysieren. Das heißt, da war halt mal halt immer wirklich viele offene Fragen gehabt und die haben jetzt eine dieser offenen Fragen war, dass das Problem mit dem Gestein, also man hat theoretisch weiß man, dass das Mondgestein dem Erdgestein extrem ähnlich ist. Ja, also es ist quasi dasselbe, mehr oder weniger. Was jetzt durchaus nicht unplausibel ist, wenn man davon ausgeht, dass quasi der Einschlag dieses anderen Himmelskörpers, Thea nennt man den, dass der halt quasi, wenn der jetzt quasi jetzt nicht frontal kollidiert, sondern so ein bisschen streifend mit der Erde zusammensteckt, dass dann quasi so ein bisschen so ein Teil von der Erde abgesprengt wird, abgeschliffen wird und dann ins All fliegt und sich mit den Trümmern von Thea zusammenmischt und dann eben daraus der Mond entsteht. Mhm. Also der Mond ist aus Erdmaterial entstanden und deswegen ist halt das Mondgestein auch erdähnlich. Das Problem war halt immer nur bis jetzt, dass es zu erdähnlich war. Ja, also es war der auch wenn der Mond zu einem großen Teil aus dem von der Erde abgesprengten Material entstanden ist, hätte da noch ein bisschen Thea-Material drin sein sollen. Und das hat man eben nicht gefunden. Man hat die Untersuchungen, die man bisher gemacht hat, haben halt gezeigt, dass halt Erdgestein und Mondgestein sich so extrem ähnlich ist, dass man da halt irgendwie, hat sich halt überlegt, okay, vielleicht war Thea einfach ein Brocken, der war aus wahnsinnig viel Eis bestanden hat, dass dann halt dann alles verschwunden ist bei der Kollision. Oder dass Thea zufällig die gleiche Zusammensetzung hatte wie die Erde und deswegen kein Unterschied ist. Also man hat da irgendwie nicht genau rausgefunden, warum jetzt Erde und Mond sich so ähnlich sind. Und jetzt haben eben Wissenschaftler von Göttingen, wo kommen die genau her? Irgendwo aus Niedersachsen. Jetzt gerade verpasst,
Die Universität von Niedersachsen.
Genau. Nein, weiß nicht. Irgendwo Münster? Nee, ist nicht Niedersachsen. Nee. Egal, Wissenschaftler.
Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt.
Genau, also die haben jetzt das Mondgestein. Hier, Uni Göttingen. Doch, ja. Uni Göttingen. Haben jetzt noch, wir haben jetzt quasi das Material zum Untersuchen, das ist das gleiche wie vorher. Also die haben ja kein neues Mondgestein, sondern das ist das gleiche Mondgestein, was halt früher war. Aber die haben jetzt viel bessere Methoden mittlerweile, das Untersuchen, und haben jetzt das Sauerstoffisotop O17, also so einen leicht radioaktiven Sauerstoff, genommen und haben da jetzt Unterschiede gefunden, die zeigen, dass eben da doch ein Unterschied zwischen Mond und Erdgestein besteht. Und zwar eben genauso einer, wie man halt irgendwie für diese Kollision erwarten würde. Mhm. Auch da kann ich leider nicht die genaue Details sagen, weil auch das wieder eine Studie ist, die nicht frei zugänglich ist.
Eigentlich sollte man doch irgendwie mal hingehen, das kann doch so schwer nicht sein, unter allen Studenten und Wissenschaftlern und Wissenschaftlern, also alle, die Zugang zu diesen Daten haben und zu diesen Studien haben, dass man einfach sowas macht wie ein Science Leaks. Oder so einfach, ja, einfach in die Public Domain schmeißen.
Es gibt im Prinzip schon, hochoffiziell, nennt sich archive.org. Das ist dieser internationale Preprint-Server.
Ja.
Du kennst also das, ja, Archive schreibt sie ARX-IV.
Ach so, verstehe. Ich dachte Archive.org.
Nein, okay. Nicht. Das ist Archive, das schreibt sich ARX-IV.org. Das ist so, gibt schon seit längerer Zeit. Das ist so ein Preprint-Server, wo halt einfach ursprünglich war halt gedacht, genau das, dass halt Wissenschaftler untereinander Papers austauschen. Mhm. Ja, wo du halt irgendwie, du kannst halt deine Papers hochladen und dann können andere sich die halt irgendwie runterladen dort. Und das hat sich jetzt mittlerweile richtig, einerseits zu einer richtig großen Publikationsplattform entwickelt. Das heißt, manche Wissenschaften, nämlich gerade theoretische Physik, Mathematik, die publizieren teilweise nur noch dort. Ja? Also die sparen sich den Umweg, das irgendeinem Journal zu veröffentlichen. Mhm. Die schieben ihren Kram gleich direkt dort drauf. Und werden dann auch direkt dort zitiert. Also das in manchen Disziplinen wird dann auch natürlich, du hast dann auch so eine Art, kannst das natürlich dann irgendwie öffentlich auch reviewen, diskutieren drüber alles. Also das in Teilen von der Wissenschaft hat halt quasi dieses Archive, dieses frei zugängliche Archive, tatsächlich schon die normalen Publikationen im Journal ersetzt, aber bei vielen ist auch viele Wissenschaftler, die publizieren parallel. Das heißt, du publizierst deine Arbeit bei, weiß nicht, Nature, und dann Nature erlaubt dir zum Beispiel, du darfst jetzt nicht den komplett fertig im Nature-Layout publizierten Artikel nehmen und dort hochschieben, aber du kannst halt einfach den Quelltext, also einfach den Quellcode, den Rohtext quasi, den du an Nature geschickt hast, kannst du eben da bei Archive auch hochladen oder jeden anderen
beliebigen Artikel. Ja, aber dazu musst du es halt auch machen und es muss auch deine Arbeit sein. Ne? Das wichtig fände ich ja halt die Sachen, von denen sie nicht wollen, dass es einfach so veröffentlicht wird, die zu befreien.
Ja, das Problem ist halt, das gerade bis jetzt sind wir vorhin, glaube ich, irgendwie abgeschwiffen, wie ich davon gesprochen habe. Das Problem sind ja nicht so, die Wissenschaftler selbst kann ich verstehen, da gibt es Gründe, warum die das nicht machen wollen. Aber wie gesagt, hier, das ist wieder eine Geschichte, das ist eine Pressemitteilung, ja. Mhm. Und da ist eine PR-Stelle, die will, dass wir darüber irgendwie berichten. Und
was dann, wir tun.
Ja, und dann geben sie aber hier irgendwie die Daten nicht frei. Weil das kann halt nur wirklich sein, dass halt diese PR-Leute sich einbilden in ihrer PR-Sicht
für Dinge.
Ja. Nein, ich habe jetzt nichts prinzipielles gegen PR-Menschen. Das sind
es ist aber trotzdem, trotzdem eine Beschränktheit. Also die sehen die Welt halt durch eine ganz bestimmte Brille und das ist nicht immer unbedingt realistisch, was die tun.
Vor allem, ich glaube, die haben halt vielleicht die meinen, sie müssten die Information jetzt kontrollieren.
Ja.
Ja, sie müssten irgendwie kontrollieren, was darüber geschrieben werden muss. Und wenn man quasi, der Volltext quasi da von diesem Artikel mit dabei wäre, dann könnte sie nicht mehr kontrollieren, was geschrieben wird, weil da könnte jeder selbst lesen, was da drin steht.
Ja, aber das meine ich, das ist genau die Beschränktheit, die ich meine. Also das ist halt genau das, was sie tun wollen. Und das ist auch genau das, was überhaupt alle Medienproduzenten gerne wollen. Die bilden sich ein, sie wären in der Lage zu kontrollieren, wo und wie die Informationen, über die sie verfügen, verbreitet werden. Das ist ja darum kriegt doch die ARD immer Pickel, wenn sie an Google denken. Weil die haben halt Angst, dass sie nicht mehr kontrollieren können, in welchem publizistischen Umfeld ihr Kram passiert. Aber das wird sich auch einregeln. Früher oder später hört das auf.
Hoffe ich.
Später wird alles gut, vor allen Dingen, wenn du zu den Kindern gehört hast, die nicht in der Raucherecke gestanden haben und cool waren. Amerikanische Wissenschaftler, um genau zu sein, von der University of Virginia, haben den Klassentreffeneffekt mal untersucht. Ich weiß nicht, den kennst du vielleicht. Nach 20 Jahren trifft man sich wieder, so 20 Jahre
Abi. Nächstes Jahr haben wir 20 Jahre.
Ja, siehst du, da trifft man sich dann wieder und dann gab es ja immer so die Popular Kids, ne? Also die Coolen, die alle irgendwie total toll fanden und die dann den Ton angegeben haben. Und es gab immer die Unscheinbaren in der Schule. Und auf diesen Klassentreffen passiert es einem recht häufig, dass die, die unscheinbar waren, auf einmal die coolen Kids sind, also die geilen Jobs haben, irgendwie interessante Leben leben. Und die, die früher cool waren, gar nicht mehr so toll sind, wie sie in der Schule noch gewirkt haben. Jetzt haben die in Virginia, haben das mal nachgemessen und haben sich 180 13-Jährige rausgepickt. Auch versucht, so viel wie möglich Störvariablen rauszuholen, also, ne, also alle möglichen sozialen Schichtungen, Hautfarben und so weiter. Und haben die ein Jahrzehnt lang beobachtet bzw. beforscht. Und zwar, indem sie Interviews gemacht haben mit denen, und zwar mit denen selbst, deren Eltern und deren Freundeskreisen. Und die haben rausgefunden, was ich ziemlich ziemlich irre finde, also die Größenordnung. Mit 22 Jahren hatten die coolen Kids eine um 45% höhere Rate Alkohol- und Drogenprobleme. Also sowas wie Jobverlust, besoffen fahren, mit Rauschgift erwischt und sonstiges Zeugs. Die hatten eine höhere Kriminalitätsrate und ihr Umfeld hat sie als sozial inkompetenter und unreifer beurteilt, als die, die früher in der Schule nicht zu den coolen Kids gehört haben. Erklärungsversuch dazu ist, dass die coolen Kids die hohe Aufmerksamkeit, die sie in der Schule praktisch für lau hatten, nach der Schule aufrechterhalten wollen, also dieses Aufmerksamkeitsniveau, und darum immer extremeres Verhalten an den Tag legen. Und damit sind wir dann wieder bei den PRlern, weil die erzählen ja auch, any promotion is good promotion, und meinen dabei immer nur ihre eigene Kasse, weil egal, ob die Kampagne gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist, die Rechnung wird gestellt.
Man, es ist ja auch so, dass
daraus ableiten lässt sich dann aber letztlich halt die unauffälligen Mitschüler, die ihr heute so habt, falls ihr noch Schüler seid, sind möglicherweise die besseren Partien für morgen.
Das finde ich einen interessanten Punkt. Es ist auch, wenn du dir anguckst.
Späte Rache.
Ja, nee, aber es ist auch nicht so überraschend, wenn du dir anguckst, dass das Verhalten, das dich quasi in der Schule populär macht, macht dich ja populär, weil du in den Augen deiner Mitschüler populär bist.
Ja.
Und das ist halt quasi das Verhalten, was du quasi als irgendwie pubertierender Teenie cool findest, ist ja genau das Verhalten, was dich quasi im echten Leben, sag ich jetzt mal, eben nicht unbedingt populär macht. Also der irgendwie morgens irgendwie besoffen in die Schule kommen und irgendwie runterkehlen, das findest du als Teenie cool, ja. Aber wenn du morgens besoffen in die Arbeit kommst, dann ist das nicht mehr so cool. Also das ist jetzt nicht so überraschend, dass man quasi, dass die Schulcoolness sich nicht auf die Erwachsenencoolness übersetzen lässt, weil das halt ganz komplett andere Zielgruppen und andere Verhaltensweisen sind.
Ja. Jetzt haben wir es schriftlich.
Genau. Ja, wollen wir noch die Fehlerkorrektur vom letzten Mal machen?
Können wir auch noch machen, ja. Nachdem wir jetzt das, was ich eigentlich als Scheiß der Sendung, weil wir ja nicht wöchentlich senden, als Scheiß der Sendung den Mond, dachte ich, könnten wir als Scheiß der Sendung nehmen,
ja, ich und
schwören. Ich habe nämlich sonst nichts.
Ich habe zwei potenzielle Schisse.
Ach, herrlich. Dann ja, korrigieren wir uns doch mal. Eigentlich gehört sowas an den Anfang, aber wir sind ja auch nicht normal. Ja,
genau. Ja, also du hast letzte Woche erzählt von diesen der Geschichte, dass dieser Studie, dass das Hurricanes, Wirbelstürme
mit weiblichen
Namen tödlicher sind, weil die Menschen da anscheinend das nicht so ernst nehmen, wenn dieser Hurricane da irgendwie einen weiblichen Namen hat.
Stellt sich raus, das Ding ist von vorne bis hinten zu kritisieren.
Genau. Das habe ich das in dem schon letzten Mal erwähnten Podcast Probably Science gehört, da haben die das auseinandergenommen. Es gibt aber auch im Internet jede Menge Artikel drüber. Also einer der Punkte war, dass die erst, ich glaube 1979 angefangen haben, überhaupt Hurricanes nach Frauen und Männern getrennt zu benennen. Und zwischen 57 und 79 hatten die nur Frauennamen.
Genau, das heißt, die Datenbasis ist schon mal für den Arsch gewesen.
Und dann haben die noch irgendwelche gab es noch andere, ich glaube so Stürme wie Sandy, haben die irgendwie mehr oder weniger willkürlich als so Outlier rausgenommen. Und da gibt es auch so eine Nachschub, dass der sagt, im Prinzip, je nachdem, ob du jetzt diesen Hurricane mit reinnimmst oder nicht, kannst du im Prinzip beliebig komplett andere Ergebnisse bekommen.
Richtig, es gibt noch einen Hurricane übrigens, der hieß Francis. Der ist den Frauen zugerechnet worden. Nimmt man aber den Namen Francis als Männernamen, gibt es einen Gleichstand. Also dann gibt es genau durchschnittlich 16 Tote, sowohl bei weiblichen als auch männlichen Hurricanes.
Ja, also was ich interessant fand, die statistische Auswertung, die ist halt natürlich, die ist ja Bullshit. Genau. Aber was ich interessant fand, es gab anscheinend zwei Teile dieser Studie. Also einer, der eben dieser statistisch zweifelhafte Teil, wo sie halt wirklich diese Auswertung gemacht haben. Und ein anderer Teil, das war quasi eine reine psychologische Studie, wo sie halt nur so mit Fragebogen im Wesentlichen abgefragt haben, mit fiktiven Hurricanes, also mit Namen, die halt noch nicht irgendwo in der Realität vorgekommen sind, abgefragt haben, wie Menschen sich verhalten würden, wenn jetzt der Hurricane Anna oder der Hurricane Holgi oder sowas auf sie zukommen würde. Und in dieser Studie, die halt natürlich dann entsprechend kontrollierter stattgefunden hat, weil es halt eben nur fiktiv war. In dieser psychologischen Studie da kam halt dieses Ergebnis raus, dass weibliche Wirbelstürme nicht so ernst genommen werden wie die mit männlichen Namen. Aber wie gesagt, das ist halt wieder die Frage, ob man jetzt quasi das, was du jetzt irgendwie, wenn auf einem Blatt Papier, auf einem Fragebogen
ankreuzt,
ob das ist, wenn das irgendwo der Tornado vor dir herbläst. Also das ist wieder eine andere Frage. Aber wie gesagt, diese Auswertung, die quasi zeigen sollte, dass diese Daten real sind, dass eben Wirbelstürme mit weiblichen Namen mehr Tod gefordert haben, die ist Unsinn. Also das stimmt nicht.
Es gab dann noch einen Punkt in dieser ursprünglichen Arbeit über die gefährlichen Frauennamen, die sind halt hingegangen und haben wirtschaftliche Schäden mit einberechnet. Und wenn du das tust, also wirtschaftliche Schäden durch Hurricanes einberechnest, dann kommt raus, weiblicher Name und hoher wirtschaftlicher Schaden gleich mehr Tote durch den Hurricane. Was du aber auch machen könntest, ist, du kannst die Luftdruckverhältnisse einberechnen. Mhm. Wenn du die Luftdruckverhältnisse einberechnest, gilt nämlich weiblicher Name und niedriger Luftdruck, also starker Wirbelsturm, gleich weniger Tote. Das heißt, du kannst, offensichtlich kann man da unglaublich viel mit rumspielen mit der Statistik, die da erzeugt haben, und unendlich viele oder zumindest drei verschiedenartige Schlüsse daraus ziehen, sodass es im Grunde völlig wertlos ist, was da passiert ist. Ja.
Ja, apropos wertlos. Also ich hätte jetzt zwei potenzielle Geschichten.
Ich hätte ja noch was ganz Wertvolles, was sogar von geringer, aber immerhin astronomischer Bedeutung sein könnte.
Dann immer her damit.
Kanadische Wissenschaftler von der Universität Calgary haben die bislang nördlichste Quelle entdeckt. Und sie haben sie genannt Ice River Spring. Ist auf der Insel Ellesmere. Mhm. Und was ich total romantisch fand daran war, die Quelle entspringt an der Südseite eines namenlosen Berges.
Also das ist wirklich eine echte Quelle und
das ist eine echte Quelle.
Eis, das irgendwie schwitzt.
Das ist eine echte Quelle, da sprudeln 520 Liter pro Sekunde raus. Mhm. Das Ganze bei einer Temperatur von 9 Grad Celsius. Es ist keine Thermalquelle, also es ist nicht irgendwie heißes Tiefenwasser, was da hochkommt, sondern es ist Grundwasser. Und die Durchschnittstemperaturen vor Ort, das ist eigentlich das Tolle daran, sind minus 20 Grad, im Winter minus 50 Grad und trotzdem fließt die ganze Zeit dieses 9 Grad warme Wasser da raus. Die Geochemiker, die sagen, dass das Wasser ursprünglich von der Oberfläche stammt, abgesunken ist auf 3 Kilometer Tiefe und wieder aufgestiegen ist, also Grundwasser halt. Und das wiederum bedeutet für die Geochemiker oder die Geowissenschaftler, dass das Wasserkreislaufsystem in der Polarregion aktiver zu sein scheint, als sie bisher angenommen haben. Und die Art und Weise, wie sich das Wasser durch den Permafrostboden bewegt, kennen sie noch nicht. Finden aber Parallelen zu den Schluchten auf Mars, wo ja auch die Vermutung ist, dass sie durch Grundwasser gebildet worden sind. Da dachte ich mir, das würde dich vielleicht interessieren, weil du ja Astronom bist.
Das interessiert mich durchaus und das hat auch mein Gedächtnis angeregt, weil ich nämlich auch noch eine Geschichte zu Wasser habe.
Mm.
Ja, wusstest du, dass das Mittelmeer früher nicht da war?
Ja.
Dass es halt irgendwie ausgetrocknet war?
Ja,
da gibt es ein ziemlich cooles Buch, also irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, so ein Geologe, der das entdeckt hat eben. Ich glaube, der aus chinesischer, japanischer Geologe. Ich schicke dir nachher den Link noch für die Shownotes. Mhm. Aber die haben jetzt quasi geschaut, wie das Wasser vom Atlantik in den Mittelmeer, ins Mittelmeer strömt.
Ja.
Also durch die Straße von Gibraltar. Mhm. Und momentan
geht die im Übrigen irgendwann zu sein wird.
Ja, die ändert sich immer. Also das hat quasi, die war früher mal zu.
Genau.
Dann ist halt das Mittelmeer langsam ausgetrocknet. Dann war da halt ein ziemlich großes Loch da zwischen Afrika und Europa. Und dann irgendwann vor, ich weiß gar nicht vor wann, vor ein paar hunderttausend Jahren ungefähr, oder vor 5 Millionen Jahren, steht hier gerade, also hat sich halt wieder, ist halt das, quasi dieser Damm bei Gibraltar gebrochen und dann
ist das Mittelmeer vollgelaufen und zwar in kürzester Zeit, habe ich vor ein paar Jahren gelesen, das war, ich weiß gar nicht mehr, was das war, keine 2 Jahre hat das gedauert. Das muss ein unglaublicher Lärm auch gewesen sein, den das gegeben hat und so.
Ja, das wäre sicher cool zum Angucken gewesen.
Ja.
Von weit weg,
wenn man das sehen hätte können. Und es passiert ja nochmal sowas irgendwann.
Ja, irgendwann auf jeden Fall, nur halt, aber wahrscheinlich wieder dort noch wieder ein paar Millionen Jahre. Also jedenfalls momentan strömen jetzt vom Atlantik 2 Millionen Kubikmeter Wasser jede Sekunde. Vom Mittelmeer in den Atlantik, Entschuldigung. Also vom Mittelmeer strömen 2 Millionen Kubikmeter warmes Wasser in den Atlantik und das Wasser im Mittelmeer ist salzreicher als das Wasser im Atlantik, weil da kriegst du halt so eine Strömung, so ein Wasseraustausch zwischen dem salzärmeren Oberflächenwasser aus dem Atlantik, das ins Mittelmeer fließt, mhm, und eben salzreichen Wasser, das halt wieder unten, das halt weiter runter sinkt, weil es halt schwerer ist, und zurückfließt. Und die haben jetzt gezeigt, dass dieser Fluss, dieser mediterranen Outflow-Water-Fluss, Mittelmeerausstrom, dass je nachdem, wie sich der verändert, fängt das mit Klimaänderungen, globalen Klimaänderungen zusammen.
Also sie haben jetzt gesagt, aber nicht als Treiber, sondern als Effekt.
Sie haben gezeigt, dass das eben quasi diese Phasen, da gab es vor 3 Millionen Jahren, vor 2 Millionen Jahren, vor 0,9 Millionen Jahren, dass halt da immer das immer Phasen waren, wo sich dieser Mittelmeerausstrom verstärkt hatte, mhm, dass das auch immer mit Spitzenwerten bei der Klimaveränderung, globalen Klimaveränderung zusammengefallen ist. Mhm. Ja, aber sie wissen halt nur, das hat zur gleichen Zeit stattgefunden, aber eben noch nicht, also es lässt vermuten, dass ein Zusammenhang besteht. Sagt aber, dieser Wissenschaftler. Aber wie der genau aussieht, okay, und was der genau ist, das ist eben da zumindest in der Studie, die ich wieder nicht gelesen habe, weiß ich nicht, stand, ist das vielleicht genau drin, aber zumindest ist hier in dem Artikel haben sie da jetzt nichts gesagt, da geht es eher um, hört auf mit idealen Zielen für die künftige Suche nach Gas und Öl, weil irgendwie da irgendwelche Sandschichten bewegt, mhm, worden sind oder sowas, und jetzt wird da anscheinend irgendwie, wird das jetzt irgendwie nach Öl gebohrt oder sowas. Also ja, aber es hat vor allem interessant, dass halt da wirklich auch ich finde es halt immer interessant, wenn mich Klimawissenschaft ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet. Mhm. Ich kenne mich mit so den Großen und Ganzen aus, ein bisschen so Planetologie und so weiter, aber ich finde es immer wieder wahnsinnig faszinierend, welche Details da wieder auftauchen. Das heißt, weiß ich, okay, irgendwie Wasseraustausch zwischen Atlantik und Mittelmeer, und das spielt vielleicht auch eine Rolle fürs Klima und so weiter. Also wie wahnsinnig komplex dieses Klimasystem ist. Also, dass da wirklich kleinste Veränderungen da irgendwelche großen Effekte haben können. Mhm. Das finde ich immer wieder wahnsinnig faszinierend.
Einen habe ich noch. Metamaterial. Ja. Ist das nicht ein cooles Konzept? Alleine das Wort finde ich schon total klasse. Also, mal wieder, ne? Die Wahnsinnigen da unten am Karlsruher Institut für Technologie, die machen ja so extrem viel Materialgelöte und sowas, Materialforschung und so. Die haben Metamaterial erfunden. Also ist so Grundlagen, ne? Immer noch, mhm, Grundlagenforschung. Metamaterial kann man benutzen, Achtung, um Sachen zu tarnen, ja? Und zwar gegen Berührung.
Okay.
Das ist, ich,
ne? Wie, was, genau. Was
also tarnt das, da, genau? Man kann ja so tarnen, ne? So optisch tarnen, akustisch tarnen, ja, und so, das kennen wir alles. So, und was sie halt machen ist, also die haben Metamaterial gebaut. Das ist, kannst du dir vorstellen, also wie eine weiche Verpackung, ne? Die machst du um was drum. Und normalerweise, wenn du eine weiche Verpackung hast, kannst du ja darauf rumdrücken und kannst die Form des Gegenstandes, den du verpackt hast, ertasten. Ach so,
meinst
du,
dass ich das jetzt
Metamaterial, das Metamaterial macht Folgendes. Du drückst da drauf, um den Gegenstand, der da drunter ist, zu ertasten. Aber das Metamaterial leitet den Druck deiner Finger so ab, dass du die Form des eingepackten Dings nicht ertasten kannst.
Und ist das jetzt irgendwie für ganz spannende Geburtstage, oder hat das
noch irgendwie, kannst du eine Geschenkverpackung in Form eines Schirms, wo gar kein Schirm drin ist oder so. Aber ich finde einfach die Vorstellung total cool. Du drückst gegen irgendwas und der Druck, der verteilt sich so, dass du nicht auf das drückst, was dahinter liegt. Das finde ich sehr, sehr klasse. Die Pressemitteilung sagte, da kann man naja, Materialien mit frei wählbaren mechanischen Eigenschaften daraus bauen, sowas wie dünne, leichte, bequeme Campingmatratzen oder Teppiche, das finde ich interessant, die darunterliegende Kabel und Rohre verbergen. Das heißt, du hast also praktisch cool, eine Wölbung, ja, im Teppich, die, ja, keine Wölbung mehr ist, weil eben der Druck anders abgeleitet wird. Aber ich fand cool, das Wort, ja, Metamaterial so cool. Das ist kein Material, also wir haben jetzt nämlich Materie, Antimaterie und Metamaterie.
Oh Gott, ja.
Geil.
Also lass das die Spinner nicht hören.
Du hattest Scheiß dabei, hast du gesagt?
Ja, und einen wunderbaren Scheiß. Das passt halt perfekt mit den Überleitungen. Nämlich habe nämlich einen Kleidungsscheiß. Also ich habe zwei Scheiße. Einmal mit Kleidung, einmal mit Fußball. Natürlich. Mhm. Du hattest diesen Metamaterial-Mantelteppich. Ich habe einen Gemma-Coat.
Was?
Einen Gemma-Coat aus Österreich. Das österreichische Architekturbüro Coop Himmelblau, das hat einen Mantel gebaut, der seinen Träger elektronisch verschwinden lassen soll. und laut Zeitung gerade international für Aufmerksamkeit sorgt. Was die gemacht haben, ist im Prinzip nichts anderes. Die haben
einen Faraday-Käfig in eine Jacke eingenäht.
Da kannst du halt irgendwie, damit du dann dein Smartphone da reinstecken kannst, damit es nicht mehr abhörbar ist und nicht mehr ortbar ist. Ja, ihr Spinner, man schaltet das Teil aus, anstatt da hier wieder den Akku leer zu machen, weil dieses Handy da und funkt und kein genau, Signal
kriegt. Du bist halt nicht mehr ortbar, aber kriegst Hodenkrebs.
Das
ist eine super Sache.
Ja, also das ja, also das ist halt eine absolut bescheuerte Idee. Also wenn du nicht geordnet werden willst, dann schalt das Teil aus, nimm den Akku raus und fertig. Ja, aber ja, wie auch immer. Das von dieser haben, das machen halt die österreichischen Metamaterialien. Die sind Architekten, ja, es geht halt wieder, ist wahrscheinlich Kunst, ja, Kunst und keine
genau, ist Kunst. Und was war mit Bällen?
Ja, mit Fuß, das ist jetzt kein richtiger Wissenschaft und kein Artikel, sondern eine Beobachtung, was du sicher auch schon gesehen hast, dass ja die ganzen Fußballer mit all diesen komischen bunten Pflastern und wie sind die
Kinesio-Tape ja, das rumlaufen. Ist auch wieder so ein Tinnif.
Ja. Ja, das finde ich ja, aber ich kann es natürlich ist für die es nicht wissen, das ist Unsinn. Man klebt sich irgendwelche bunten Pflaster irgendwo hin und meint dann, dass man irgendwie stärker, schneller wird, Schmerzen verschwinden, sonst irgendwas. Mhm. Aber ist halt auch ein pseudowissenschaftlicher Humbug. Ja. Aber was ich verstehe, ist, dass das beim Sport so wahnsinnig oft zum Einsatz kommt. Denn wenn du dir anschaust, die ganzen Sportärzte, die da bei den Mannschaften dabei sind, die können ja im Prinzip nichts machen. Die können dir ja keine Medikamente geben oder sonst richtig. Irgendwas, sonst sind die ja gleich gedopt. Das heißt, die können im Prinzip nur, ob die jetzt alle dran glauben oder nicht, bei den Sportlern halte ich sowas für möglich, bei den Ärzten wahrscheinlich nicht, aber ob die jetzt alle dran glauben oder nicht. Es wundert mich nicht, dass da gerade halt bei der Sportmedizin so wahnsinnig viel Placebo-Scheiß unterwegs ist. Und
mich auch nicht.
Globuli und sonst irgendwas, weil man das können die können ja dem, wenn dieser Kram wirken würde, ja, dann wären die ja schon längst, dann würden Globuli auf der Dopingliste stehen.
Ja.
Und dann würden alle mit diesen Kinesio-Tapes rumlaufen. Und das insofern ist es logisch, dass es nichts bringen kann. Aber ich habe heute gerade wieder in der Ostthüringer Zeitung war ein Artikel drin über den ganzen Aberglauben bei Spitzensportlern.
Ja, also, der kam alles aus dem Spiegel war der, glaube ich, vergangene Woche auch dieser
Bericht, was der, ja. wo die halt wirklich alle, dass irgendwie Ronaldo muss sich irgendwie übers Haar streichen und irgendwie am Hintern kratzen, ja, genau. Und sonst irgendwas, bevor er ein Tor schießen kann und sonst irgendwas. Also das ist halt wirklich alle, das ist auch wieder so Konditionierung.
Na, das ist halt der auch wieder ein sehr, sehr eindeutiger Hinweis darauf, was ich ja auch immer sage, dass diese ganzen Voodoo-Medizin-Sachen, das sind im Grunde alles besondere Formen der Psychotherapie, die da angewandt werden. Und warum nicht gerade auch bei Sport? Also es ist ja oft so, dass ich meine, das kennst du selber.
Gerade Sport.
Das kennst du selber. Du machst irgendwie Sport, machst irgendwas, hast einen Schmerz und denkst dir, oh nee, ich höre lieber auf. Oder du zwingst dich einmal über diesen Schmerz drüber zu kommen, und dann geht's auf einmal wieder weiter. Ja,
natürlich, gerade.
Letztendlich ist das nichts anderes, nur halt auf einer vorbewussten oder unbewussten Stufe
da eben. Ich meine, gerade beim Spitzensport ist es ja wieder, da kommt es ja wirklich oft auf wirklich ganz, ganz Kleinigkeiten, also wirklich 100 Sekunden, sonst irgendwas, und da spielt die Psyche sicher eine große Rolle, je nachdem, wie du psychisch drauf bist. Und da natürlich hat dieser ganze Placebo-psychologische Kram enormen Einfluss drauf. Also ja. Insofern wundert es mich nicht, dass es dort der Fall ist. Und zum Abschluss habe ich jetzt quasi noch eine Frage. Vielleicht weißt du das, vielleicht weiß es einer von den Zuschauern. Bei den Fußballspielen, die ich jetzt irgendwie gesehen habe in letzter Zeit, da laufen ganz viele Typen rum mit zwei verschiedenfarbigen Schuhen. Meistens hellblau-rosa, manchmal auch rot-grün. Warum tun die das? Ist das auch wieder Esoterik-Scheiß oder ist das einfach irgendwie Mode oder sonst irgendwas?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung und gebe darum die Frage weiter an die Hörerschaft. Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.